Die Überschrift über diese Botschaft könnte sein: Aus der Gnade heraus durch Demut zur Kühnheit. Boldness ist das Wort auf Englisch. Kühnheit auf Deutsch. Ich hoffe, dass das diese Bedeutung wirklich umfasst. Boldness ist einen Reden mit Gewissheit, aus Sicherheit heraus, mit Kraft, mit Überzeugung. Das ist Boldness. Es ist eine Dasein, der eine Stärke in sich hat, eine Gestalt darstellt, der irgendetwas bewirkt. Es ist eine wirkliche Überzeugtsein von dem, was man tut, was man sagt. Es ist eine Gelassenheit in dem, wer man ist. Es Boldness. Ist das, umschreibt das Kühnheit? Ja, jein, nein, manchmal ja, manchmal nein. Also deswegen versuche ich das zu erklären, weil das Wort Kühnheit kenne ich nicht gut genug, um wirklich sagen zu können, das umfasst das, was ich sagen will. Aber das ist das, was ich sagen will. A boldness, das ist so, wie Paulus gesprochen hat. Er sprach immer mit dieser Kühnheit, mit dieser absolut Furchtlosigkeit, mit einer Gelassenheit und Sicherheit, dass das, was er sagte, einen ewigen Halt hatte. Das ist das, was ich sagen möchte. Und das kommt durch Demut. Und diese Demut kommt aus der Gnade. Und das möchte ich mal in der Schrift mal anschauen. Und das ist der Schlüssel, den ich euch geben möchte. Wir haben über Ablehnung, von Ablehnung zur Annahme gesprochen. Wir sind einen ganzen Schritt weitergekommen in diesem Bereich, dass wir wissen, wir haben Schlüssel in der Hand, wie wir diese ablehnende Gedanken, diese Schuldgefühle, alle diese Dinge überwinden können. Aber jetzt möchte ich irgendetwas Weiterführendes geben, dass wenn ihr hier weggeht, dass ihr weggeht mit einer Sicherheit, aus dem eine Demut kommen kann, aus dem diese Kühnheit, diese Boldness wachsen kann. Ich fange an in Hebräer 4. Und ich lese die Verse 14 bis 16. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht. Auf Englisch heißt das mit Boldness. Das ist gerade dieses Wort. Könnte man hier Kühnheit einsetzen auf Deutsch? Nee, Vollmacht nicht. Vollmacht ist was anderes. Aber würdest du Kühnheit da einsetzen können? Also Kühnheit ist dann nicht ganz das Wort, den ich suche für Boldness. Aber Boldness, dann Zuversicht ist schon eine wichtige Säule. Vielleicht hilft uns die Bibel, wenn wir durch diese Bibelstellen gehen, das ein bisschen zu umschreiben. Okay, also wir sollen mit diesem Zuversicht eintreten vor Gottes Gnadenthron. Also Gottes Thron steht uns offen und wir können mit einer Sicherheit dort vortreten. Preis dem Herrn. Danke, Cindy. Lass uns mal den Römerbrief aufschlagen. Römer 3. Um zu dem zu gelangen, zu dieser Zuversicht, zu dieser Sicherheit und diese Kraft, gibt es einen biblischen Pfad. Man kann in die Welt schon erkennen, es geben Persönlichkeiten, die sehr stark sind. Es geben Leute, die absolut mit Selbstbewusstsein auftreten können. Die sind absolut starke Persönlichkeiten und wenn die was sagen, dann ist jedes wie gefesselt. Und das ist eine Sache, der menschlich zu finden ist, aber es fehlt irgendwie an Kraft. Motivationslehrer sind solche Leute. Die können Leuten motivieren, die können Leute irgendwie begeistern für irgendetwas. Aber über längere Zeit, da merkst du, eigentlich ist das nur viel Schaum. Und das trifft mich emotionell, das kann mich auch ermutigen, aber eigentlich ist das nicht ganz das, was Gott meint. Dass diese Kühnheit, diese Boldness, die wir suchen, die so viel göttliche Auswirkung hat und haben kann, das kommt allein aus der Gnade und aus unserem Verständnis der Gnade. Und Römer 3 gibt uns eine sehr, sehr schöne Definition. Ich lese ab Vers 20, Römer Kapitel 3, ab Vers 20 bis 27. Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann, das ist eigentlich der letzte Teil eines Satzes. Ich fange 19 an. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen den Mund gestoppt werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, die sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünde vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Viele Wörter, eine klare Botschaft. Lass uns es nochmal anschauen. Wir haben eine Gerechtigkeit von Gott erlangt, ohne unsere Zutun. Eine Gerechtigkeit, die wir nicht verdient haben, die wir nie hätte verdienen können. Unverdienbar ist diese Gnade, weil kein Mensch kann gerecht gemacht werden durch das Gesetz. Kein Mensch durch seine eigenen Bemühungen kann gerecht werden vor Gott. Es ist ausgeschlossen. Und wer kann sich rühmen? Kann ich mich rühmen? Letzte Woche habe ich das geschafft, alle 10 Gebote zu halten und noch ein paar dazu. Nein, ich kann mich nicht rühmen. Keiner kann sich rühmen, weil wir das nicht schaffen. Wir können es nicht schaffen, wir werden es nie schaffen können durch unsere eigenen Bemühungen. Aber Gott hat Jesus gegeben, hat uns diesen Weg freigemacht, hat seine Gnade ausgegossen, seine Liebe ausgegossen über uns und hat gesagt, du kannst es nicht, ich mache das für dich und ich mache dich gerecht. Ich gebe dir die Gnade, die du brauchst, weil du es nicht schaffst. Das ist Gnade, das ist die Erkenntnis, die wir brauchen, wo wir sagen müssen, jeder für sich, ich kann mich nicht rühmen. Ich hätte es nie schaffen können. Herr, es ist allein durch das, was du für mich getan hast, dass ich jetzt gerecht gemacht worden bin. Gnade, total unverdient. Und versuche ja nicht irgendwie dich zu rechtfertigen und sagen, naja, diese Gebot aber, die habe ich gut gehalten. Dieses Rühmen bringt nichts, Erstens mal, und zweitens ist es Stolz und irgendwie ist es auch Sünde. Aber wir können uns nicht rühmen, wir können nur sagen, Herr, du hast es getan für mich und deswegen bin ich hier. 2. Korinther 5, 21. Und ich lese bis Kapitel 6, Vers 2. Denn er, Gott, hat den, Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden, die vor Gott gilt. Auf Englisch heißt es, dass wir die Gerechtigkeit Gottes seien in Christus Jesus. Wir sind Gottes Gerechtigkeit in Jesus. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Halleluja. Es ist nicht eine zukünftige Sache, es ist eine Jetzt-Sache. Es ist eine immerwährende, präsente Sache in den Jetzt. Jetzt ist der Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Wir leben in diesem Tag und in dieser Zeit. Aber es kommt nur und alleine durch Jesus. Das ist eine Sache, die du sagen könntest, naja, das weiß ja jeder. Aber weißt du das, hast du das jemals gehört mit hörenden Ohren? Hast du das jemals angeschaut mit Augen, die sehen? Die Erkenntnis dieser Wahrheit hat eine sehr konkrete und sehr klare Wirkung. Ich möchte das vielleicht so schildern. Die Wirkung dieser Erkenntnis ist eine Haltung, der sagt, oh Gott, du hast es alles getan für mich. Herr, ich bin dir so dankbar. Mein Herz ist zerbrochen. Ich bin gedemütigt. Nicht gedemütigt im negativen Sinne, sondern ich demütige mich vor ihm. Ich muss mich vor ihm neigen in Dankbarkeit. Ich muss sagen, oh Gott, danke, ich kann es nicht fassen, was du alles für mich getan hast. Hättest du das nicht getan, wäre ich auf ewig verloren. Ich hätte keine Chance. Die ganze Welt hätte keine Chance. Es wäre alles nur irgendeine kosmische Spielerei, wenn du das nicht getan hast für uns oder hättest für uns. Aber du hast es getan. Du hast uns wirklich so geliebt. Wir sind nicht nur einen Unfall der Natur. Ein Zufall von Billionen, Milliarden von Jahren und irgendwie ist irgendwas zusammengekommen. Du hast uns wirklich geschaffen und hast wirklich einen Plan für mich. Und jetzt stehe ich wirklich in einer Situation, wo ich vor dir bestehen kann, weil du es für mich getan hast. Es ist eine Demut, der dadurch kommt. Und um diesen Fluss, diese Boldness, diese Macht des Herrn, diese Stärke, diese Zuversicht und dieses Selbstbewusstsein, das Göttliche, die Welt darzustellen, aus dieser Gnade heraus muss Demut kommen. Ich habe das heute Morgen bildlich gehabt. Es gibt ein Rohr, ein riesiges Rohr, das geht bis ins Himmel. Und da ist voll von Gottes Kraft, von der einfach alle die Charakteristiken des Himmelreiches, all das, was Jesus auf Erden getan hat, Wunder und Heilungen und die Toten auferwecken und Dämonen austreiben und diese ganze wunderschöne Sachen, all das, was die Welt so dringend braucht, diese Zuversicht, die Erlösung, all das ist in diesem Rohr und das hat genau meine Form. Und ich stehe da. Ich stehe da und sage, oh, da bin ich. Schau mich doch an. Und ich stehe da, wenn ich da in Stolz stehe, dann ist dieses Rohr blockiert. Das ist so wie der Hahn ist zugedreht. Was passiert aber, wenn ich mich vor ihm beuge? Wenn ich mich demütige vor ihm? Dann ist dieses Rohr über mir offen. Dann fließt Gottes Kraft, Gottes Macht, Gottes Autorität in diese Welt hinein. Solange ich mich aufstehe in einer stolzen Haltung, in einen Unkenntnis der Gnade, blockiere ich das Ganze. Dann bin ich erlöst, ich bin gerettet, aber die Welt hat nichts von mir. Und Jesus kann mich gar nicht gebrauchen. Deswegen ist dieser Schlüssel so wichtig. Durch die Gnade, durch die Erkenntnis der Gnade, die einzige Antwort, die ich darauf geben kann, ist mich zu beugen vor ihm. In absolute demütige Dankbarkeit. In die Erkenntnis, dass es gar nicht um mich geht. Ich bin der Erlöste. Ich bin der Sünde, der gerettet worden war. Ich bin derjenige, der jetzt das genießt, was Jesus getan hat. Ich habe nichts hinzugefügt und hätte nie was hinzufügen können. Indem ich mich demütige, kann Gott wirken. Der Fluss Gottes kann fließen, weil ich das Rohr nicht mehr verstopfe. Die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, sagt die Schrift, wird das Land bedecken wie das Wasser des Meer. Wasser muss fließen können. Und wenn ich mich vor ihm beuge, dann fließt das Wasser. Und dann kann die Herrlichkeit des Herrn das Land um mich herum decken, wie das Wasser das Meer. Dann ist Gottes Geist frei, das zu tun, wozu er gesandt ist. Dann ist Gottes Wort frei, das zu bewirken, wozu Gott es gesandt hat. Dann ist der Heilige Geist einfach frei zu wirken. Durch mich, mit mir. Er kann dann machen, was er will. Und ich bin labil, formbar in seine Hand. Ich bin nicht stolz da und stopfe das Rohr, sondern habe mich gebeugt und er kann dann wirken. Preis dem Herrn. Was Demut macht und was Demut tut, wir haben oft ein falsches Bild von Demut. Wir sehen Demut als eine Schwäche. Wir sehen Demut als die Stellung, die wir nehmen müssen, wenn wir eine Fußmatte für anderen sein wollen. Das ist Demut. Wir legen uns auf den Boden und die anderen trampeln so um uns herum. Und das ist ein falsches Bild von Demut. Ich möchte gerne, dass wir das mal betrachten. Fangen wir an mit den Psalmen, Psalm 51. Ja, ab Vers 18. Denn Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind eine geängstete Geist. Wow. Eine geängstete, verschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Das ist ein interessanter Ausdruck für Demut. Auf Englisch heißt es da, willst du ein demütiges Herz, ein zerbrochenes Herz und einen zerbrochenen Geist, wirst du nicht verachten. Das Opfer, das Gott gefällt, was Gott sucht, das verängstigt, mag ich nicht. Ich denke, ich weiß nicht, ob das richtig ganz ausdrückt, aber es ist vielleicht gar nicht schlecht. Verängstigt heißt gottesfürchtig. Wenn wir das in diesem Zusammenhang sehen, denn hast du dir irgendwann mal diese Gedanke gemacht, ich habe Angst vor Gott? Nee, wie kannst du das sagen? Er liebt mich doch. Was ist Ehrfurcht? Was ist Gottesfurcht für dich? Gottesfurcht beinhaltet Ehrfurcht, eine absolut hohe Respekt. Es beinhaltet aber auch Angst. Denn er ist so stark, wenn es seine Zwecke dient, dann kann er mir durch ganz schwere Zeiten gehen lassen. Er hat die Macht über mein Leben, er ist Herr, er kann machen, was er will. Und wenn ich ihm sage, Herr, du kannst machen, was du willst, was weiß ich, was seine Zwecke dient? Er hat in der Vergangenheit einige ganz komische Dinge gemacht, weil es seine Herrlichkeit gedient hat. Er hat Hiob zum Beispiel durch einen kleinen Trübsal gehen lassen. Weißt du das noch? Der hat einen Menschen sein ganzes Leben lang blind sein lassen, bis Jesus gekommen ist und ihn geheilt hat. Warum? Weil mein Vaters Herrlichkeit dadurch gezeigt werden sollte. Er hat Pharao sein Herz verhärtet. Warum? Weil er seine Herrlichkeit zeigen wollte. Er hat sehr viel bewirkt durch Hiob, obwohl Hiob ein gerechter Mann war. Und deswegen sage ich, eine Gottesfurcht beinhaltet eine Angst vor Gott, einen Respekt daraus. Aber das ist genauso, dass du in seinen Schoß krabbelst und sagst, Papi, grüß dich, Papi, und der nimmt dich an. Ich meine, oh Gott, wie können wir sowas verstehen? Wie können wir das erfassen? Das geht über unser Vermögen hinaus. Aber hier ist es interessanterweise so mit diesem beängstigenden Geist beschrieben. Das Wort auf Englisch ist mit Demut beschrieben oder übersetzt. Ein demütiges Herz, ein Herz, der sich nicht stolz aufstellt, ein Herz, der mit ein bisschen Zittern vor Gott kommt. Das ist das, was hier beschrieben ist. Und ich denke, das ist gar nicht schlecht. Auch wenn das vielleicht in anderen Sprachen oder anderen Übersetzungen ein bisschen anders dargestellt wird. Lass uns mal Jesaja aufschlagen. Jesaja 66. Ich lese 1 und 2. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde, der Schemel meine Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könnt? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen soll? Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber auf dem Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Das ist auch ein wunderbares Bild von Gottesfurcht. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Das ist nicht unbedingt Glaubenslehre. Immer überwinden, immer gut, immer Freude, niemals was Schlechtes und so. Das ist eigentlich eine ziemlich tiefe Sache, was wir hier lesen. Gott sagt, das, was ich suche, das, worauf ich sehe, das, worauf ich aufmerksam bin, das bedeutet das, wenn ich sage, das, worauf ich sehe, ich gebe Obacht, wenn ich so eine Haltung sehe. Könnt ihr das nachvollziehen? Das Rohr ist erst dann offen, wenn wir so vor Gott kommen. Mit Zittern. Mit Furcht, mit einem zerbrochenen Geist, nicht mit einem stolzen Geist. Zerbrochen heißt nicht zerstört. Zerbrochen heißt formbar gemacht. Zerbrochen heißt nicht stolz. Das ist das, was zerbrochen heißt. Es ist nicht unbedingt eine Zerbrochenheit, der aus Schmerz kommt oder so eine Sache. Es ist eine Einstellung des Geistes, wo wir sagen, Herr, ich bin vor dir zerbrochen. Ich erkenne meine Bedürftigkeit und ich beuge mich vor deine Macht. Das ist das, was hier gemeint ist. Ich fürchte mein Gott und halte dein Wort dermaßen hoch in meinem Leben, dass ich erzittere davor, gegen dein Wort zu handeln. Das ist auch nicht gesetzlich gemeint. Das ist nicht gesetzlich gemeint. Dann gehen wir besser raus und schlachten ein paar Stiere. Sondern es ist echt gemeint. Es ist gemeint in deiner Beziehung zu deinem Vater im Himmel, dass du ihm so respektierst und hochhältst, dass sein Wort die wichtigste Stellung hat in deinem Leben, dass du zitterst davor, irgendetwas zu tun gegen sein Wort. Das ist Demut. Aber wenn wir sagen, was das bewirkt, Gott, auf Englisch heißt es, he esteems. Das, und das Wort to esteem, das heißt, er schätzt das sehr hoch. Wenn irgendjemand esteemed ist, dann ist er sehr, sehr hoch respektiert. An esteemed colleague zum Beispiel, einen Professor, wird von seinen Mitprofessoren sehr, sehr hoch geschätzt für seine Ehrlichkeit, für seine Kenntnis und so weiter und so fort. He is esteemed. Und Gott benutzt das Wort hier in dem Englischen zu sagen, der auf Deutsch heißt, der sieht das an, der erkennt das an, der hat einen Respekt vor dieser Haltung und er schätzt es hoch und er hört darauf. Es hat seine Aufmerksamkeit gewonnen. Und das ist eine äußerst positive Sache. Das ist fast ein Gegensatz für mein Verständnis. Wenn ich sehe, auf der einen Seite bin ich vor Gott zerbrochen, ich zittere vor ihm, ich komme mit dieser demütigen Haltung mit äußerst hohem Respekt und hoher Ehrfurcht. Und er, von seiner Seite, er sieht mich sehr, sehr hoch, fast erhaben, mit hoher Respekt, mit hoher Anerkennung und sagt mir, was möchtest du? Ich höre auf deine Stimme. Das ist so eine interessante Sache, wenn du das in eine Waage stellst und nur mit unserem menschlichen Verstand, ist es schwer, die Dinge in die Reihe zu kriegen. Aber ich denke, am wichtigsten ist es, dass wir es wissen. Dass wir wissen, wie Gott Demut hoch einschätzt. Dann ist es für uns nicht mehr so schwer. Dann sehen wir, Herr, okay, ich verstehe es nicht, aber ich kann es machen. Auch wenn ich das nicht verstehe, ich kann immer noch gehorchen. Und dann zeige du mir doch. Es ist wirklich eine von diesen Sachen, wo wir über unsere eigenen Schatten springen müssen. Wir müssen über unseren eigenen Verstand springen, in eine gewisse Weise. Demut hat eine andere, ganz wunderbare Wirkung. Wenn du in 2. Chronik aufschlägst, 2. Chronik 7, wer weiß, wer hat das so drauf, dass du genau weißt, was in 2. Chronik 7,14 steht? 2. Chronik 7,14. Und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Werken bekehren, so will ich von Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Wenn mein Volk sich demütigt, dann werde ich hören. Kommt irgendein Desaster auf das Land, wenn du ein bisschen früher anfängst zu lesen, dann siehst du, es gibt keinen Regen, eine Dürre, was weiß ich, egal was für ein Ding. Wenn dann mein Volk sich demütigt und betet, dann höre ich von Himmel und ich werde ihr Land heilen. Also diese demütige Haltung ist Gott so kostbar, dass, interessanterweise, wenn du ein bisschen Gottesfürcht lernen möchtest, siehe, wenn ich den Himmel verschließe, Vers 13, dass es nicht regnet oder die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse. Wer tut das? Wer bringt diese Pest? Wer bringt die Heuschrecken? Wer hält das Regen ab? Wenn ich, sagt der Herr, wenn ich das tue, warum würde er das dann tun? Was will er bewirken? Dass mein Volk sich demütigt. Warum will er das machen? Weil sie blockieren die Rohre. Die lassen gar nichts durch. Ich habe einen Plan zu erfüllen hier, Leute. Beugt euch doch ein bisschen, dass ich da durchfließen kann. Ihr verstopft die ganze Röhre hier. Er tut, was er tun muss, um die Einstellung in uns zu bewirken, die er braucht, auf dass wir erfüllen können, wozu er uns berufen hat. Das macht mir Angst. Das gibt mir zu denken. Das macht mich ein bisschen zitterig, wenn ich vor ihm trete. Das ist Gottes Furcht. Und durch diese Demut aber, wenn ich mich zerbrechen lasse, wenn ich das freiwillig tue, dann muss er keine Heuschrecken senden. Versteht ihr? Wenn ich mich freiwillig demütige, dann braucht er keinen Pest zu senden. Dann kann er sagen, hey Dan, beug dich jetzt ein bisschen. Jetzt machen wir was zusammen. Beug dich jetzt vor mir. Und was macht er, wenn wir uns vor ihm beugen? Lass uns Jakobus aufschlagen. Was hat das für eine Wirkung? Jakobus 4, die Verse 6 bis 10. Und gibt um so reichliche Gnade, darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan, widersteht den Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt und weint. Eure Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das ist auch eine Zitterpartie. Erkenne, wo du stolz gewesen bist. Erkenne, wo du dich entfernt hast von Gott. Erkenne, wo du es zugelassen hast, dass der Teufel jetzt in dein Leben Regierungsamt eingenommen hatte. Erkenne diese Sachen und tu Buße, wenn du das merkst. Und wenn er diese Buße beschreibt, dann ist es enorm, was er hier sagt. Wir sind immer noch erlöst. Er spricht zu den Erlösten. Er spricht nicht zu denen, die Jesus nicht kennen. Er spricht zu Christen, die dieses Wort brauchen. Er sagt, was widersteht Gott? Den Hochmütigen. Wer ist der Hochmütige? Derjenige, der den Rohr stopft. Der sitzt da und stopft das Rohr, vollkommen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid Gott untertan. Tu es. Hör auf zu denken, du kannst es anderweitig schaffen. Es geht anders nicht. Sei Gott untertan. Widersteht den Teufel, so flieht er von euch. Ja, wie soll ich das dann machen? Wie soll ich den Teufel widerstehen? Sei Gott untertan. Und dann geht es weiter. Er flieht von euch. Wie? Naht euch zu Gott und Gott naht sich zu euch. Komm zu Gott, geh zu ihm, beug dich vor ihm, lass seine Kraft fließen. Was meinst du, was mit der Teufel passiert, wenn der Fluss des Geistes aus dem Himmel durch dein Rohr schießt? Der wird weggewischen. Lass es nur zu. Naht euch zu Gott, er naht sich zu euch. Und mach es wirklich ernst. Reinigt die Hände, ihr Sünder. Wenn du sündigst, hör auf damit. Reinigt deine Hände. Gib's zu. Und hör auf damit, kehr um, Eule, hast du die Eule noch im Sinne? Kehr um, tu Buße, erkenne das, was Sache ist. Sei doch ehrlich mit dir selbst und sei ehrlich mit Gott. Und dann hat der Teufel keine Chance. Er kann dich nicht anlügen, wenn du bereit bist zu erkennen, was die Wahrheit ist. Wenn du zitterst vor Gottes Wort und Gottes Wort deine höchste Maße ist. Und wenn es sagt, tu von dir weg alle Bitterkeit und Ärger und Neid und so weiter und so fort und du tust es nicht, dann zitterst du nicht vor sein Wort. Dann sagst du, nein, ich bin gerechtfertigt, ich bleibe in meiner Bitterkeit, ich halte das fest. Das ist Sünde, weil du hältst deinen eigenen Gedanken über Gottes Wort. Du zitterst nicht vor sein Wort. Das ist dann keine Demut. Siehst du, der Spiegel, das Bild, was wir haben, den Beispiel, die wir in Gottes Wort haben, ist ja klar. Und wenn du merkst, du stößt dagegen, dann hör auf damit. Hör auf damit. Und dann kann er wieder in deinem Leben fließen. Wenn wir das nicht tun, dann muss er uns widerstehen. Das ist das Schwierige daran. Er hat versprochen, es tut mir leid, mein Kind, ich hab dich lieb, aber hier muss ich dich widerstehen. Und wir gehen voran und buff, da rennen wir immer wieder gegen diese Wand und sagen, Kind, wach auf. Puff. Und dann stehst du wieder auf und rennst wieder voll in den Mauer rein und puff. Und Gott sagt, Kind, wach auf. Hör doch auf damit, du tust dir nur weh. Bis wir dann endlich kapieren und wir beugen uns vor ihm. Reinigt die Hände, ihr Sünde, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Seid nicht mal so und mal so. Lass dein Ja wirklich ein Ja sein, dein Nein ein Nein sein. Glaube an Gottes Wort. Wenn du sagst, ich glaube dein Wort, das nächste Mal, wo der Teufel dir irgendwas Dummes einredet, dann wankle doch nicht. Ja, ist das wirklich wahr? Wankle doch nicht. Bleib dabei. Mache deine Entscheidung, Gottes Wort zu glauben. Und bleib dabei. Lass dich nicht hin und her schmeißen. Jammert und klagt und weint. Das ist echte Buße. Das heißt, ich lasse das Ding an mich ran. Ich bereue meine Sünde. Ich erkenne, wie ich Gott wehgetan habe, wie ich den Heiligen Geist betrübt habe, wie ich meinen Mitmenschen wehgetan habe. Ich erkenne die Resultate meiner Sünden und was ich getan habe. Und das jammert mich, das tut mir weh, das bedeutet was für mich. Ich bin nicht gleichgültig. Das trifft mich bis hin zu Tränen. Und mein Lachen verkehrt sich in Weinen und meine Freude in Traurigkeit. Ich demütige mich vor Gott. Und was tut er? Er hebt mich auf. Aber, lieber Vater, du hebst mich wieder auf. Er hebt mich wieder auf. Unser bestes Beispiel ist Jesus selber. Wir gehen nicht dorthin. Philipper 2 kannst du nachlesen. Der es nicht für Raub gehalten hat, Gott gleich zu sein, der hat sich entäußert, der hat sich gedemütigt, der hat die niedrigste Stelle genommen. Und wegen dessen hat Gott ihm erhört und den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Halleluja. Diese Kühnheit können wir dann ausgelebt sehen in der Apostelgeschichte. Vielleicht lesen wir eine Stelle. In die Apostelgeschichte, wenn du das Leben von Paulus folgst, dann siehst du, wie er mit diesen Boldness, Kühnheit, ich wünsche, ich könnte ein deutsches Wort finden, der das wirklich aussagt. Aber ihr wisst jetzt langsam, was ich meine, gell? Aber in der Apostelgeschichte Kapitel 4 ist eine Situation, wo diese Boldness wirklich anfing in der Gemeinde. 29 bis 31. Petrus und Johannes, die sind verhaftet gewesen, und die Schriftgelehrten haben die eine starke Warnung gegeben. Die sagt: Hör doch auf, in diesem Namen zu predigen. Hör auf damit, sonst kriegst du echte Schwierigkeiten. Und dann kommen sie raus, treffen sich mit den anderen Gläubigen, und dann passiert Folgendes. Die fangen an zu beten. Und nun, Herr, siehe an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allen Freimut zu reden, dein Wort. Freimut, das ist ein gutes Wort, Boldness, Freimut. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Das war der Resultat dieser demütigen Haltung, wo Gott sein Volk erhöht hat. Die waren mit Furcht und Zittern zusammen. Johannes und Petrus, die Großen, die waren ins Gefängnis. Und die haben gebetet und gesagt: Oh Gott, bitte, helf uns, wir brauchen dich, wir können das nicht, was soll das hier? Und aus diesem Demut heraus, diese Wandlung geschah, als sie anfingen zu sehen, wie Gott mit ihnen wirkt. Wie Gott Wunder tat, wie Gott jetzt die Freisetzung gegeben hat und wie Gott sie freigelassen hat, aber auch wie der Mensch gedroht hat. Die haben erkannt, die haben vor Gott gezittert, die haben gesagt: Herr, wir müssen dein Wort predigen. Wir müssen dein Wort predigen. Wir wissen, Herr, wir gehen jetzt gerade in den Löwenmund. Der Mund der Löwe, da geht unser Pfad hin. Und was haben sie dann gemacht? Waren sie ängstlich? Die hatten einen verängstigten Geist, so wie wir es vorhin gelesen haben. Die haben diese Gottesfurcht gehabt in ihren Inneren. Die haben sich vor Gott gedemütigt. Die haben gesagt, Herr, es geht alles um dich. Ohne dich können wir nichts. Die haben die Gnade, die waren die Gnade Gottes absolut bewusst. Und jetzt kamen die Drohungen der Menschen. Und was war ihre Reaktion? Haben sie sich irgendwo unter irgendwas gekriecht? Nee. Was war das für eine Reaktion? Die standen auf und die sagen, die können mir in den Buckel runterrutschen. Ich werde das Evangelium predigen. Gib uns mehr Mut her. Gib uns Freimut her. Wir sind bereit, für dich zu sterben. Wir sind bereit, so wie Jesus gestorben ist, wir sind bereit. Das war alles ganz frisch. Alles ganz frisch. Die wussten ganz genau, wo lang diesen Pfad gehen könnte. Aber sie waren erfüllt mit einer Freimut und einer Kraft und einer Macht. Und dann gingen sie hinaus und die veränderten das ganze Welt. Wenn du nachher über Saul und Paulus redest, wie er mit Freimut überall hingegangen ist, er hatte überhaupt keine Angst. Ich meine, deswegen hat er so viel von dem Neuen Testament geschrieben. Gott hat ihn wirklich gebrauchen können. Der hat so viel Freimut, ihm war es wurscht. Wenn Gott ihm was gesagt hatte, hat er so viel Gotteswurcht, so viel Respekt vor Gott, so viel Bewusstsein, wie sehr er von der Gnade Gottes abhängig war. Denn er war derjenige, der vorhin die Gemeinde Gottes verfolgt hatte. Er wusste ganz genau Bescheid, so wie wir Bescheid wissen. Er hat es in der Tat umgesetzt und hat gesagt, absolut, voll Power. Ich schrecke von nichts zurück her. Solange ich weiß, dass du mit mir bist, dann gehe ich den ganzen Weg mit dir. Das war seine Antwort, der aus seiner Erkenntnis der Gnade, aus seiner Demut. Das war der Resultat. So erhört Gott uns, wenn wir in eine demütige Haltung leben. Und er kann uns gebrauchen, um mächtige Taten zu tun. Und er möchte es. Welcome. Du sollst diese Einstellung der Demut umarmen. Wenn du wirklich das bewirken möchtest, was Gott durch dich machen möchte, dann umarme diese Gedanke der Demut. Lass es dein Lebensstil werden. Lerne, was das bedeutet. Suche in Gottes Wort. Fange an, die Bibel zu lieben. Fange an, die Bibel als deine erste Priorität zu halten. Fange an, Jesus zu suchen. Fange an, regelmäßig dich ihm hinzugeben. Übe die Demut. Es ist eine Übungssache. Es ist nicht unsere menschliche Natur. Es sei denn, du bist ganz, ganz anders als die meisten. Unsere Natur ist es, uns selbst zu behaupten, nicht uns selbst zu demütigen. Aber wenn wir uns üben in der Demut, fang doch damit an, dass du dich übst in deine Erkenntnis der Gnade. So wie wir gestern ein bisschen geübt haben, ich bin mit Jesus gekreuzigt, dennoch lebe ich, nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Übe das. Dass Gott diese Worte in dir so tief einpflanzen kann, dass du daraus lebst. Es muss ins Blut übergehen, verstehst du? Es ist nicht eine Sache, dass du einmal liest und dann hast du es drauf. Es ist eine Sache, dass im Blut übergehen muss. Diese Erkenntnis der Gnade des Herrn. Du hast nichts, was du vor Gott bringen könntest, was dich erlösen könnte. Das einzige Gute in dir ist Jesus selbst. Das ist aber hart. Ich bin gar nicht so schlecht. Eigentlich bin ich ganz nett manchmal. Darum geht es nicht. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Die Erkenntnis, dass aus uns selbst, dass wir nichts bewirken können. In uns selbst ist nichts möglich, aber mit Jesus zusammen ist nichts unmöglich. Diese Wanderung ist eine, ich weiß nicht, ob ich das beschreiben kann oder ob ich das überhaupt versuchen soll. Das sind geistliche Worte, die müssen geistlich beurteilt werden. Die sind Worte, die du hörst, mit deinem Intellekt kannst du sie bis hier erfassen. Aber mit deinem Geist musst du sie bis hier erfassen. Die sind Sachen, du musst dich darin üben und einfach sagen, Herr, okay, ich verstehe das nicht ganz, aber ich verstehe deine Gnade, ich bin dankbar dafür, aber ich verstehe es wirklich nicht. Also gib mir die Offenbarung deiner Gnade. Herr, gib es mir. Ich brauche es. Und ich möchte mich vor dir demütigen, Herr. Ich möchte mich nicht behaupten. Ich muss mich nicht behaupten. Ich möchte, dass du mich erhörst zur rechten Zeit. Ich möchte nicht behaupten, dass ich was wäre. Ich möchte nicht behaupten, dass ich welche Gaben habe. Ich möchte nicht behaupten, dass ich groß bin mit meiner Berufung. Ich möchte nicht solche Sachen behaupten. Ich möchte mich vor dir demütigen und sagen, Herr, tu du durch mich, was du machen möchtest. Zu welchen Zeit auch immer. An welchen Ort auch immer. Was du sagst, Herr, lass mich das hören mit hörenden Ohren. Lass mich dich sehen mit sehenden Augen, dass ich in deinen Fußstapfen folgen kann und nicht meine eigenen dummen Wegen gehe. Das ist die Haltung, die er sucht. Und wenn er das findet, dann kann er irgendwas damit anfangen. Verstopfe nicht dein Rohr, sondern lass ihm fließen. Und du geh einfach ein bisschen aus dem Weg. Amen. Und das ist alles, was er will. Und dann erhört er dich zur rechten Zeit auf rechte Art und Weise. Halleluja. Vater, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir für das Bild, Herr, dass wir diesen Rohr verstopfen können, Herr, wenn wir uns nicht demütigen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, das zu erkennen und dass du uns hilfst, in der Erkenntnis deiner Gnade zu wachsen. Auf dass wir demütig sein können, auf dass wir freimütig sein werden. Herr, wir wollen, dass du uns gebrauchen kannst. Wir wollen, Herr, dass dein Name erhoben wird in unserer Umgebung, durch uns, mit uns, Herr. Wir möchten, dass du uns gebrauchen kannst und dass du Freude an uns hast, Herr. Hilf uns dazu, Vater. Herr, wir bekennen, dass wir einfach schwach sind in dem Gebiet, in dem das geistlichen Verständnis und das geistliche Beurteilen, deine Worte sind wirklich gar nicht so geübt. Aber Herr, würdest du uns helfen, bitte? Heiliger Geist, würdest du kommen, bitte, und uns erfüllen, uns führen in deine Wahrheit, dass dein Wort uns wirklich frei macht, so wie du es willst. Tu es, Vater, ich bitte dich, in Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch allen Gottes Segen. Ich danke euch nochmal, all die gekommen sind für die Konferenz und dass ihr heute geblieben seid. Bitte, ja? Sehr gerne. Kommst du nach vorne?
Also ich bin Verena, ich war gestern auch da und bin eigentlich ein Mensch, Menschenfurcht ist mir jetzt zweiter Name. Ich bin schon oft da gewesen, aber ich habe immer gewusst, ich muss nicht mit den Leuten reden. Ich kann gleich wieder heimgehen, wenn es vorbei ist. Und gestern war ich mit einer Freundin gekommen, aber die ist dann nicht gekommen in der Früh. Also habe ich mir dann gedacht, oh, ich haue jetzt gleich wieder ab, wenn die nicht kommt, weil einen ganzen Tag mit Leuten beieinander sein, die wo ich nicht kenne, da habe ich zu viel Angst davor. Und dann habe ich mir gedacht, nein, der Herr hat mich in der letzten Zeit öfters in so Situationen gebracht, wo ich einfach lernen muss, auf die Menschen zuzugehen. Und ich habe gestern so eine Freude gekriegt an dem und ja, so eine Liebe auch für die Leute, die wo da waren. Und ich muss sagen, also ich bin ganz befreit heimgekommen. Also mein Mann und meine Tochter, die haben gemeint, ich habe irgendwas eingenommen. Ja, und ich war einfach glücklich, dass ich es geschafft habe, den ganzen Tag mit Leib beieinander zu sein, die ich nicht kenne, und auf die auch zuzugehen. Ja.
Danke dir. Das ist Überwindung. Halleluja. Preis dem Herrn. Gott ist für mich. Herr, du bist immer für mich. Und niemand ist stärker als du. Du hast deinen eigenen Sohn für mich gegeben. Und mit ihm schenkst du mir alles. Niemand kann mich vor dir beschuldigen oder verdammen, denn Jesus Christus, mein Erlöser, macht mich gerecht. In Zeiten der Angst und des Hungers, der Verfolgung und Gefahr vertraue ich ganz auf deine Liebe zu mir. Nichts kann mich von deiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, nicht Engeln oder Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, nichts Hohes und nichts Tiefes und keine andere Kreatur. Ich bin absolut sicher bei dir. Halleluja.
Im Angesicht von dunklen Tagen, Widerstand und Hass, halt ich fest und bleib dabei, ich vertraue auf Gottes Macht. Deine Treue reißt so hoch, wie der Himmel ist, Tränen kann uns nichts von deiner Liebe. Wenn es immer wieder einfach zu viel wird, schreie ich zu dir und du erhörst mich. Schreie ich zu dir und du erhörst mich. Ich glaube deinen Worten hin. Es ist gewiss Verlass auf dich und die Verheißungen, die du gegeben hast. Im Angesicht von dunklen Tagen, Widerstand und Hass, halt dich fest und bleib dabei, ich vertraue auf Gottes Macht. Deine Treue reicht so hoch, wie der Himmel ist. Trennen kann uns nichts von deiner Liebe. Wenn es immer wieder einfach zu viel wird, schreie ich zu dir und du erhörst mich. Schreie ich zu dir und du so stark, keiner ist so treu, keiner ist so gut wie du, oh Herr. Bin ich noch so klein, manchmal hart wie Stein, holst du mich zurück durch deine Güte, holst du mich zurück durch deine Güte. Yeah. so hoch.